3G. Mit diesem Begriff haben wir vermutlich eher negative Assoziationen. Das erinnert uns an Corona und das war keine besonders gute Zeit. 3G, das stand damals für geimpft, genesen oder getestet. Und nur wer eines dieser drei Kriterien erfüllt hatte, hatte zum Beispiel Zugang zum Friseur oder zum Restaurant. Und Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Der eine oder andere verbindet vielleicht 3G mit einem Mobilfunknetz. Mittlerweile sind wir da auch schon bei 5G angekommen. Und das Interessante ist, 3G kommt in der Bibel vor. Ja, da geht es nicht um Corona, da geht es auch nicht um Handys. Da geht es um unsere Rettung. 3G kommt nämlich in der Exodus-Geschichte vor. Gott befreit sein Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Und dann wird die Reaktion des Volkes beschrieben. Und es heißt dort, das Volk fürchtet Gott, das Volk glaubt an Gott und das Volk singt für Gott. Gottesfurcht, Glaube, Gesang. 3G. Daher lautet der Titel meiner Predigt 3G, meine Antwort auf Gottes Rettung. Meine Antwort auf Gottes Rettung. Und der Bibeltext kommt aus 2. Mose 14, 31 bis 15, Vers 1. Das sind zwei Verse, ist also ein kurzer Text. Die Geschichte des Exodus lehrt uns viele zentrale Dinge. Unter anderem zeigt uns der Exodus das Muster der Erlösung. Wie werden Menschen errettet? Was müssen sie dafür tun? Nichts. Das Musical hat uns gezeigt, Gott rettet sein Volk. Wir lesen in 2. Mose 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung des Exodus. Gott kämpft, der Mensch ist still. Gott rettet, der Mensch wird gerettet. Gott ist aktiv, der Mensch ist passiv. Und das war im Alten Testament so, bei der Erlösung Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Und das ist im Neuen Testament so, bei der Erlösung aus der Sklaverei der Sünde. Neutestamentlich gesehen hat Jesus für uns am Kreuz gekämpft. Und wir Menschen schauen staunend zu. Und wenn es jetzt in der Predigt darum geht, dass der Mensch irgendetwas tut, dann geht es immer nur um die Frage, wie reagiere ich auf die Rettung? Und es geht niemals um die Frage, wie bewirke ich meine Rettung? Weil die Rettung bewirkt nur Gott und nur Gott allein. Damals beim Volk Israel wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, dass sie irgendwie an der Rettung beteiligt gewesen sind. Das war allen vollkommen klar, Gott ist der Retter und niemand anders. Und das ist heutzutage noch genauso. Kommt, ich lese uns den Text aus Gottes heiligem Wort. Dort lautet es wie folgt. Als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist Herr. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Die erste Antwort auf Gottes Rettung ist Gottesfurcht. Vorher hatte Mose das Volk aufgefordert, seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Er sagt damit, passt gut auf, Leute, jetzt passiert was Großes, schaut genau hin. Und was konnte das Volk sehen? Das Volk konnte die große Macht Gottes sehen. Wörtlich steht da, das Volk konnte die große Hand Gottes sehen, mit der er große Wunder getan hat. Da waren also diese 10 Plagen, diese übernatürlichen Ereignisse, diese unfassbaren Wunder. Und die haben gezeigt, dass Gott Herrscher ist über die Naturgewalten. Dass Gott größer ist als die ägyptischen Götter. Und dass Gott der König der ganzen Welt ist. Und durch diese 10 Plagen musste der Pharao das Volk ziehen lassen, obwohl er sich lange geweigert hat. Er wollte ein Duell mit Gott eingehen und er hat es krachend verloren. Apropos Befreiung aus der Sklaverei. Ganz aktuell, gestern wurden 4 israelische Geiseln aus der Geiselhaft der Hamas befreit, die 8 Monate lang in Gefangenschaft war. Hat mich irgendwie an die Befreiung Israels aus Ägypten erinnert. Und am Anfang sagte der Pharao noch, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Später wusste er genau, wer Jahwe, der Gott Israels ist. Und er hat seine Allmacht erlebt. Und er dachte ja, dass er der große König ist, der größte Herrscher der Welt. Und er musste feststellen, nee, das ist Jahwe, der Gott Israels. Und diese Macht, die der Pharao gesehen hat, die hat auch das Volk Israel gesehen. Und ihre Reaktion auf die Rettung Gottes war, sie fürchteten den Herrn. Und das ist doch überraschend, oder? Also sie werden befreit, sie werden aus der Sklaverei gerettet und sie fürchten sich vor Gott. Wieso das denn? Nun, das heißt nicht, dass sie Angst vor Gott hatten, so wie man Angst vor einem Serienkiller hat. Das ist hier nicht gemeint. Diese Gottesfurcht hier meint eine tiefe Ehrfurcht. Vor 3 Monaten war ja hier der Bundespräsident zu Gast, Frank-Walter Steinmeier, bei uns in der Gemeinde. Und da habe ich schon gesunden Respekt empfunden, muss ich sagen. Also da beim Gespräch mit dem Bundespräsidenten, da macht man nicht irgendeinen Blödsinn. Da zeigt man sich von seiner besten Seite und man gibt sich Mühe, ja, weil man da schon merkt, da ist eine gewisse Ehrfurcht da. Das ist natürlich ein extrem schwacher Vergleich, weil Gott nochmal eine ganz andere Dimension ist. Aber es zeigt so ein bisschen die Richtung an. Und weil Gott Israel auf wundersame Weise gerettet hat, haben sie Ehrfurcht empfunden. Rettung bewirkt Ehrfurcht. Im weltbekannten Lied Amazing Grace, da heißt es in der 2. Strophe, "'Twas grace that taught my heart to fear." Übersetzt, es war Gnade, die mein Herz lehrte, zu fürchten. Und genau das sehen wir hier im Exodus. Wer Gottes Gnade erlebt, wer Gottes Rettung erlebt, der empfindet nur noch heilige Ehrfurcht. Der König Salomo spricht im Alten Testament, im Buch der Sprüche, viel über Gottesfurcht und er gibt seinen Kindern dort Weisheit fürs Leben mit, ganz praktische Hinweise fürs Leben, wie ein Leben gelingen kann in Gottes Augen. Und er fordert seine Kinder auf, ihm zuzuhören, denn dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Und hier sehen wir einen ganz engen Zusammenhang zwischen Gottes Furcht und Gottes Erkenntnis. Je mehr ich Gottes Wesen verstehe, desto größer ist meine Ehrfurcht vor ihm. Was ist die typische Reaktion in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnen, wenn sie ihn sozusagen erkennen? Nehmen wir mal Gideon. Er sieht den Engel des Herrn, wahrscheinlich Jesus im Alten Testament, und er denkt, er müsste sterben. Nehmen wir Jesaja, er sieht Gott und er ruft, wehe mir, ich vergehe. Oder der Prophet Hesekiel, er hält Visionen und er sieht das Abbild der Herrlichkeit Gottes und er fällt auf sein Angesicht. Oder nehmen wir Petrus im Neuen Testament, nach dem Fischfangwunder ruft er zu Jesus, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Wer in der Bibel Gottes Größe erkennt, der realisiert seine eigene Sündhaftigkeit, der fällt nieder und der fürchtet seinen eigenen Tod. Das ist die angemessene Reaktion auf Gottes unendliche Macht. Und diese Gottesfurcht, die hat auch ganz praktische Auswirkungen. Bei Salomo finden wir beinahe eine Definition von Gottesfurcht. Er sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Gott ist das Gute. Und wenn ich Gott, das Gute, liebe, hasse ich automatisch das Böse. Dann entwickle ich eine Abscheu vor Ungerechtigkeit in der Welt, vor dem Bösen, vor jeder Sünde. Und weiter heißt es in den Sprüchen, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Also je mehr ich Gott fürchte, desto größer wird mein Hass gegen Sünde und desto weniger sündige ich auch tatsächlich. Es beginnt also alles damit, dass ich Gott immer mehr erkenne. Das führt zu größerer Ehrfurcht und das wiederum führt zu weniger Sünde in meinem Leben. Und was Ehrfurcht mit uns Menschen machen kann, das hat uns mal Matthias Rüther, unser Bibelschullehrer, in Brake veranschaulicht. Er war im Urlaub und er wollte den Preikestolen besichtigen. Das ist eine beliebte Touristenattraktion in Norwegen und so eine grandiose Felsplattform. Man hat dort eine wunderbare Aussicht. War schon mal jemand da? Ja. Zwei Personen. Dann könnt ihr das vielleicht bestätigen, also je nachdem, wie ihr so drauf seid. Es geht dort nämlich 604 Meter, habe ich gelesen, senkrecht herunter. Und Matthias, unser Lehrer, der wollte da ein Foto machen. Also der wollte da zu dem Rand hingehen und sagen, yo, ich mache da jetzt so ein Foto, weil er eigentlich keine Höhenangst hatte. Aber dann, als er dann da war, hat er gemerkt, ja, 604 Meter, das ist schon eine Hausnummer. Zum Vergleich, Kölner Dom hat 157 Meter, der Pariser Eiffelturm hat 320 Meter und hier sprechen wir von 604 Meter. Und Matthias Rüther ist dann nicht gegangen, er ist dann dorthin gerobbt und sein Ziel war so einfach blind, die Kamera, früher war das noch, also keine Digitalkamera, rüber zu halten und dann Fotos zu machen und dann zu sagen, ja, ich war ja da. Das Dumme war nur dann, die Fotos sind nichts geworden, weil er da irgendwie irgendwas gemacht hat und Tage später dann beim Entwickeln festgestellt hat, das wurde leider nichts. Also die 604 Meter, sagt er, haben seine Knie weich gemacht. Sie haben Ehrfurcht in seinen Körper gejagt. Und vielleicht hast du das auch schon mal irgendwie ähnlich erlebt. Vielleicht warst du in den Alpen, vielleicht hast du den Grand Canyon gesehen. Und dann erlebt man so einen Schauer vor der Natur. Die Natur lehrt uns Ehrfurcht. Wichtige Personen lehren uns Ehrfurcht. Aber wann ist dir das letzte Mal ein Schauer über den Rücken gelaufen? Vor der Größe Gottes. Kennst du das? Manchmal debattieren wir so theoretisch über Gott und sein Wesen oder so und benutzen vielleicht sogar Fachausdrücke, philosophieren da vor uns hin. Aber wann überfällt uns eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, wenn wir über ihn, sein Wesen, seine Taten nachdenken? Kann es sein, dass uns die Gottesfurcht abhanden gekommen ist? Ich glaube, wir brauchen wieder eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Das können wir zum Beispiel ganz praktisch beim Beten ausdrücken, indem wir uns niederknien, dass wir uns bewusst vor Gott demütigen, weil wir verstanden haben, was er für uns getan hat. Gott ist unser Retter. Jesus hat am Kreuz für uns bezahlt. Er ist vom Tod auferstanden. Dadurch hat er im Neuen Testament seine große Macht gezeigt und das sollte in uns tiefe Gottesfurcht bewirken. Beschäftige dich mit dem Kreuz, beschäftige dich mit dem Evangelium und das wird deine Ehrfurcht vor Gott steigern. Ich habe letztens ein Buch gelesen, 450 Seiten, es ging nur um das Kreuz und genau das hat es in mir bewirkt, nämlich tiefe Gottesfurcht. Dann wirst du verstehen, was Gott für dich getan hat, wie verdorben wir eigentlich sind und was für ein großes Werk Gott am Kreuz getan hat. Und dann werden wir auch keine Sünde mehr tolerieren, für die Gott ja am Kreuz gestorben ist. Aus Ehrfurcht vor Gott, aus Liebe zu Jesus. Die zweite Reaktion auf die Rettung Gottes ist Glaube. Also zuerst reagieren sie mit Gottesfurcht und als zweites dann mit Glaube. Es heißt im Text, sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Also dieses mächtige Handeln Gottes hat Glauben in ihnen hervorgerufen. Sie haben verstanden, dass man Gott vertrauen kann. Gott ist zuverlässig. Er steht zu seinem Wort. Er hatte nämlich Mose vor dem Exodus angekündigt, dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Und bei Gott ist gesagt, getan. Er hat Wort gehalten. Und wer sowas Großes ankündigt und es dann auch hält, der ist vertrauenswürdig. Dem kann man glauben. Dem kann man sich ruhigen Gewissens ausliefern. Ich habe mal folgende Frage. Wie wurde das Volk eigentlich gerettet? Gott hat 10 Plagen geschickt. Er hat die Rettung ermöglicht. Aber das Volk musste selber herausgehen, oder? Also im Glauben daran, an Gottes Rettung, mussten sie losgehen, raus aus Ägypten. Und dadurch haben sie dann die Rettung angenommen. Und erst dann waren sie gerettet. Sie hätten ja auch in Ägypten bleiben können und sagen können, ja, ist ja schön, Gott, dass du diese Plagen geschickt hast, aber wir bleiben hier. Und dann wären sie eben nicht gerettet gewesen. Und später, Gott hat das Schilfmeer geteilt, hat Rettung ermöglicht, aber das Volk musste doch selber hindurchgehen. Also im Glauben an Gottes Rettung mussten sie dann durch dieses Meer hindurchgehen. Auch dort hätten sie sagen können, nein, die Rettung Gottes interessiert uns nicht, wir bleiben hier stehen und wir warten auf die Ägypter, die uns umbringen möchten. Dann wäre die Rettung auch umsonst gewesen. Wir sehen also, Gott bewirkt Rettung, das ist vollkommen klar. Er hat alles vollbracht. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Man kann der Rettung nichts hinzufügen, aber wir müssen die Rettung auch annehmen. Also wir müssen darauf reagieren. Und das machen wir eben durch Glauben, durch Vertrauen, dass wir auf Gott setzen und eben nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen, weil wir uns ja nicht selber retten können. Wir können das Seelenheil nicht erarbeiten. Wir können das Seelenheil auch nicht irgendwie erkaufen. Einfach ein gutes, anständiges Leben führen reicht nicht. Manche denken ja, ein guter Bürger zu sein, ein anständiges Leben zu führen hier auf der Erde, das wird doch wohl irgendwie reichen. Dann wird der liebe Gott doch am Ende sagen, du hast dich artig benommen, komm und wir verbringen die Ewigkeit gemeinsam zusammen. Timothy Keller, ein Pastor, der kürzlich auch verstorben ist aus New York, er schreibt, wenn sie sich anstrengen, moralisch einwandfrei zu leben, damit Gott sie auch ganz bestimmt segnet und mit ihnen zufrieden ist, dann akzeptieren sie Jesus als Lehrer, Vorbild und Helfer. Aber gehen ihm als Erlöser aus dem Weg. Sie verlassen sich gegenüber Gott nicht auf Jesus, sondern auf ihre eigenen Leistungen. Sie versuchen, sich selber zu erlösen, indem sie ein Leben führen, das Jesus gefällt. Und genau damit lehnen sie das Evangelium Jesu ab. Sie machen den christlichen Glauben zu einer Religion. Ich kann Jesus als meinen Erlöser ablehnen, indem ich die Gebote der Bibel breche, aber auch indem ich sie gewissenhaft einzuhalten versuche. Und ich lade dich heute Morgen ein, setz dein Vertrauen auf Jesus Christus. Er hat am Kreuz alles vollbracht, er hat Rettung bewirkt, er hält dir ein Geschenk hin, weil er dich liebt. Du musst es nur im Glauben annehmen. Der Glaube an Jesus rettet dich. Automatisch bist du nicht gerettet, nur weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, sondern du musst auch daran glauben, du musst deine Rettung in diesem Sinne sozusagen vollenden. Die dritte Reaktion, die dritte Antwort auf Gottes Rettung ist Gesang. Als die Israeliten dann realisiert haben, dass sie endlich frei sind, fangen sie an zu singen. Das ganze Kapitel 15 ist ein Psalm, ein Loblied auf Gottes Rettung. Und das ist die ganz natürliche Reaktion von geretteten Menschen. Gerettete wollen sich bedanken. Sie wollen, dass alle von der Rettung erfahren und sie sprudeln nur so über vor Glück, vor Freude. Und wir haben ja eben im zweiten Punkt gesehen, dass sie an Gott geglaubt haben. Und in diesem Loblied erfahren wir, wie dieser Glaube aussieht. Der Glaube wird dort näher beschrieben. Und in diesem langen Loblied, von dem ich euch nur den ersten Vers vorgelesen habe, dort wird Gottes Wesen besungen. Und aber auch seine Werke besungen. Also das, was Gott ist und das, was Gott tut. Und das Volk singt für Gott, denn hoch erhaben ist er. Jahwe, der Gott der Bibel, ist höher als alle anderen. Er ist unerreicht. Er schwebt in anderen Sphären. Das ist sein Wesen. Und das Volk singt, denn Pferd und Wagen warf er ins Meer. Und das bezieht sich auf die Rettung am Schilfmeer, die gerade erfolgt ist. Die Ägypter wollten Israel vernichten, doch Gott hat sie verteidigt. Und sie loben ihn für das, was er getan hat und für das, was er ist. Und das ist auch ein gutes Vorbild für uns. Denn wer an Jesus Christus glaubt, der ist ja auch ein Geretteter, so wie das Volk Israel damals. Und die natürliche Reaktion auf die Rettung ist Lobpreis, Anbetung, Gesang. Lob Gott dafür, wer er ist. Er ist der Schöpfer, der Vater, der Richter, der Retter, der König und so weiter. Lob Gott, wie er ist. Er ist heilig, gerecht, liebevoll, treu, allwissend und so weiter. Und lob Gott dafür, was er für dich getan hat. Vor allem, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Weiter fällt dir auf, dass das ganze Volk singt. Also alle sind beteiligt. Ja, Mose und seine Schwester Miriam haben das wahrscheinlich angeleitet, aber das ganze Volk singt. Gesang, Lobpreis, Anbetung in der Gemeinde ist also nicht nur etwas für die Musikalischen. Gesang ist nicht nur für Einzelne, sondern für die ganze Gemeinde. Jeder Gerettete soll singen. Und dabei kommt es auch nicht auf die Qualität an, sondern auf die Herzenshaltung. Wir haben hier in der Gemeinde einige Leute, die das in hoher Qualität können. Die tragen das dann hier vorne vor, zum Beispiel wie die Kinder oder gibt es andere Gruppen und so weiter. Aber im gemeinsamen Gesang, da stimmt jeder mit ein, da singt jeder Christ mit, ob musikalisch oder nicht. Da gibt es keine Ausrede. Egal welches Lied wir singen, aus welcher Epoche das kommt, welches Stil das ist, ist vollkommen egal. Ich singe mit diesem Lied für Jesus, für meinen Retter, weil Gott unser Lob verdient. Und wenn die Gemeinde singt, dann lade ich euch alle ein, singt von Herzen mit zum Lob Gottes. In einem neueren Lied, Heilig für immer, da heißt es so schön, hat er dir vergeben und hat er dich erlöst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Wenn er dich befreit hat und du zu ihm gehörst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Und übrigens, im Himmel werden wir auch singen. Also es lohnt sich, jetzt schon anzufangen, jetzt schon zu üben, damit wir dann nachher nicht irgendwie stehen und die Lieder nicht mitsingen können. Also es lohnt sich hier schon auf der Erde, das schon mal zu praktizieren. Ein kleiner Einblick in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, eine Vision, wie es im Himmel sein wird, dort heißt es, und sie singen, also die Gläubigen bei Jesus, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Im Himmel werden wir nicht anders können, als für unseren Retter zu singen. Und unser Gesang hier in der Gemeinde ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir einmal im Himmel gemeinsam erleben werden. Deswegen lasst uns jedes Lied, das wir hier singen, nutzen, um Gott als Retter zu verherrlichen. Lasst uns jetzt schon für Jesus singen, ob das hier in der Gemeinde passiert oder zu Hause bei dir im Alltag, unter der Dusche, im Auto, wo auch immer, in deiner stillen Zeit, mit den Kindern abends, wann auch immer. Lasst uns auch zu Hause gemeinsam singen für Jesus, weil Jesus deinen Gesang verdient. Ich setze langsam zur Landung an. Gott ist der Retter. Er hat Israel aus Ägypten befreit. Und er hat uns durch Jesu Tod am Kreuz vor dem Tod befreit. Also was der Exodus im Alten Testament ist, ist der Tod von Jesus am Kreuz im Neuen Testament. Was ist die richtige Antwort darauf? Man kann es mit 3G zusammenfassen. Gottesfurcht, Glaube, Gesang. Erstens Gottesfurcht. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat Rettung bewirkt. Und die richtige Antwort ist Gottesfurcht, eine tiefe Ehrfurcht. Zweitens Glaube. Jesus hat die Rettung angekündigt und auch umgesetzt. Also er ist vertrauenswürdig. Unsere Reaktion darauf ist, setz dein Vertrauen auf Jesus, glaube ihm. Und drittens Gesang, Jesus ist der Retter, er verdient unsere Anbetung, er ist würdig, dass wir für ihn singen. Man kann auch sagen, dass diese drei Antworten eigentlich aufeinander aufbauen. Also es ist eigentlich eine logische Folge. Gottes Rettung steht am Anfang, das ist die Basis, das ist klar. Wie antworte ich darauf, wie reagiere ich? Erst staune ich in Ehrfurcht vor diesem heiligen, großen Gott, erkenne, dass ich ein Sünder bin, dann glaube ich an ihn, werde errettet und dann singe ich für ihn. Also es ist ein ganz natürlicher, logischer, organischer Prozess, könnte man sagen. Vor ein paar Tagen hörte ich einen Podcast, ein Interview mit Manuel Bühler. Das ist ein ehemaliger Fußballprofi, der Christ ist und der missionarisch aktiv ist, auch gerade jetzt vor der EM haben sie viele Aktionen, um über den Fußball Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und er hat mal in Südafrika einen Einsatz gemacht. Die sind dort ins Gefängnis gegangen, wo Schwerkriminelle eingesessen haben und haben mit den Häftlingen Fußball gespielt und ihnen von Jesus erzählt. Und ihm fiel dann ein Typ auf, der war dafür zuständig, die Blumen zu gießen. Ich wusste nicht, dass es im Gefängnis Blumen gibt oder dass irgendjemand sich dafür interessiert, aber dieser Häftling war dafür zuständig und der war auffällig, weil er immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, immer einen freundlichen Spruch auf Lager. Der Typ war immer fröhlich. Im Gefängnis, wo die ganzen Schwerkriminellen waren. Und Manuel Bühler lernt diesen Häftling immer besser kennen. Und irgendwann sind sie so weit und er fragt ihn nach dem Grund für seine Inhaftierung. Warum bist du eigentlich hier? Und er sagt, ja, ich habe zwei Menschen umgebracht. Ich sitze im Gefängnis, ich habe es verdient. Ich muss hier 20 Jahre absitzen. Aber hier im Gefängnis habe ich Jesus Christus kennengelernt. Und er hat meine Schuld vergeben. Und ich bin zwar im Gefängnis, aber ich bin freier als viele Menschen da draußen. Und das kann nur Jesus. Er ist der Retter, er ist der Befreier. Und wir haben gesehen, die richtige Reaktion, die richtige Antwort auf Gottes Rettung ist Gottesfurcht, Glaube und Gesang. Wie antwortest du?